das Krankheitsgeschehen von der falschen Seite aufgeknüpft. Das sind Sachen, die unsere Gefäße gesund halten.
Also alle Krankheiten at all um 50%.
Und auch da muss man natürlich vorsichtig sein. Also das Entgiften auf Deutsch passiert natürlich jederzeit.
Sämtliche Trainingseffekte führt auf zellulärer Ebene.
Deswegen haben wir ja dann auch verminderte Herzinfarktraten, verminderte Sterblichkeit und verminderte Schlaganfälle.
Willkommen zu einer neuen Folge im Halleluja-Podcast. Unsere Mission ist deine Gesundheit. Viel Spaß mit dieser Folge.
63% weniger plötzliche Hirntote. Das zeigt eine finnische Studie mit über 2300 Männern, die sie 21 Jahre lang begleitet hat. Eine einzige Gewohnheit und trotzdem macht es fast niemand konsequent. Darüber spreche ich heute mit unserem Gast. Dr. Thomas Kurscheid, Facharzt für Allgemeinmedizin, Sport- und Ernährungsmedizin, über 850 Mal im deutschen Fernsehen. Er behandelt täglich die Menschen, über die wir im Halleluja-Podcast sprechen. Thomas, schön, dass du hier bist. Freue mich sehr, dass wir sprechen.
Hallo Simon, vielen Dank für die Gelegenheit.
Sehr schön. Gleich mal vorneweg für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben heute ein besonderes Setup. Durch das, dass der Thomas natürlich, dass der Schlange steht in seiner Praxis und nicht immer weg kann, machen wir das heute remote. Also seht's mir nach. Ihr habt da direkt vor mir einen Bildschirm. Und natürlich bekanntes Setup. Hinter mir die Halleluja-Sauna. Nur sitzt der Thomas in Köln und ich in München. Das macht aber nichts, die Technik. Technik macht's möglich. Lieber Thomas, du nutzt, oder gibt's irgendwas, was du von deiner Seite nur erwähnen willst im Intro, was die Leute über dich wissen sollten?
Mein Fokus liegt seit 25 Jahren tatsächlich auf der Prävention. Wie bin ich da hingekommen? Ich war früher auf der Krebsstation der Uniklinik Köln, habe gesagt, Mensch Meier, hier wird's ja echt das Krankheitsgeschehen von der falschen Seite aufgeknüpft, sondern wir müssen viel, viel früher anfangen. Nicht erst, wenn die letzte Chemotherapie durch ist, sondern gucken, dass das erst gar nicht passiert. Und dadurch habe ich dann noch Gesundheitswissenschaften, also Prävention, studiert und betreibe das hier auch in meiner Praxis durch zum Beispiel umfangreiche Check-ups.
Sehr, sehr schön. Ich sehe, ich habe Thomas vorher direkt gefragt, du hast hinter dir einen Kölner Dom. Das ist nicht nur eine Trappe, sondern du hast es einfach nur vergrößert. Der ist tatsächlich in deinem Rücken.
Der ist direkt hinter mir, allerdings klein, wie du schon sagst. Und ich wollte es ein bisschen größer haben. Vor allen Dingen die Patienten, die mir gegenüber sitzen und da hingucken, die können das dann genießen.
Sehr, sehr schön. Lieber Thomas, ich würde sagen, start mal direkt frontal rein. Du nutzt Hitzetherapie selbst in deiner Praxis. Was hat die grundsätzlich dahin gebracht und was fasziniert dich daran so?
Also es ist der kontrollierte Hitzestress, der mich daran interessiert. Wir reden ja sehr viel von meine Infusion hier geben für Longevity, für Wellness und so weiter. Vielleicht auch mal einen Spaziergang machen, 10.000 Schritte und so weiter. Aber diese physikalischen Reize, Hitze und Kälte, also ich habe eine Kältekammer mit minus 110, daneben eine Sauna mit 80. Dieser physikalische Stress, sage ich mal, Stress aber nicht im negativen Sinne, ist extrem sinnvoll für den Körper. Genau wie andere physikalische Reize, wie Sport, aber nicht nur spazieren gehen, sondern wirklich auch mal außer Atem kommen, wirklich den Blutdruck, den Puls mal hochbringen. Das sind Sachen, die unsere Gefäße gesund halten, weil sie nämlich dazu führen, und das können wir messen, das messen wir auch in der Praxis, wie elastisch sie sind. Elastisch heißt jung, starr heißt alt. Und das können wir sehr schön mit dem Hitzereiz, aber am besten in Abwechslung mit der Kälte erreichen.
Wann hast du gemerkt, dass das Phänomen, das du gerade beschreibst, mit Hitze und Kälte und diesem bewussten Stress erzeugen, dass es mehr ist als nur Wellness?
Also diese Studie, die du eben zitiert hast aus 2015, die zeigt das ziemlich klar, wo die Menschen 20, 21 Jahre lang nachverfolgt wurden. Und man sieht ganz klar, je häufiger die in die Sauna gehen, desto weniger Herz-Kreislauf-Risiko haben die, also Schlaganfälle, vor allen Dingen aber Herzinfarkte und Gesamtmortalität. Also über alle Ursachen hinweg geht die Mortalität, die Sterblichkeit runter. Und dann gibt es eine zweite Studie, die ist auch ziemlich aktuell.
Ganz kurz, Thomas, immerhin du sagst gerade, dass bei der, also das ist ja, wir machen ja alles Mögliche, nur für mich zum Verständnis, weil wo die Studie das erste Mal so vor der Nase hatte, das bedeutet, wenn ich das 4 bis 7 Mal in der Woche mache für circa 15 bis 20 Minuten, reduziere ich die Wahrscheinlichkeit an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, das ist ja die häufigste Todesursache ist, um 63%.
Das ist richtig.
Und
genau.
alle Krankheiten at all um 50%.
Mhm.
Das ist ja schon, also es gibt ja viele Medikamente. Ich hoffe, mein bayerischer Dialekt, du verstehst ihn auch. Ich bin da Blattdeutschlegastheniker. Aber das bedeutet ja, dass, also gibt es irgendetwas Vergleichbares? Ich meine, ich laufe ja keinen Marathon. Ich tue mir keine 400 Pillen rein. Ich sitze mir in einem heißen Raum. Das ist ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist grundsätzlich schon ziemlich beeindruckend. Gibt es irgendwas Vergleichbares?
Um das zu erreichen, ja, wahrscheinlich die Zahlen, die zum Sport existieren, wenn man also wirklich regelmäßig Sport betreibt, hat man natürlich auch weniger Schlaganfälle, weniger Herzinfarkte, weil eben der Sport, wie gerade geschildert, die Gefäße elastisch hält. Und genau das passiert wahrscheinlich beim Saunen auch, wenn danach aber auch vor allen Dingen ins Kältebecken gesprungen wird, beziehungsweise man sich langsam abkühlt. Man muss nicht springen als Novize, aber
okay, verstehe.
Kann das später machen, ja.
Das ist sehr spannend. Ich habe dich unterbrochen, du willst die zweite Studie noch anführen?
Ja, die zweite Studie, die zeigt, die ist aus 2018, auch 1628 Männer und Frauen. Und da sieht man eben, dass das Schlaganfallrisiko, also die schreiben hier Stroke in Finnish Men and Women, kräftig reduziert wurde, also bis um circa 60%. Mhm. Ja. Das ist auch, man muss aber ganz klar sagen zu diesen Studien, das ist gut, so fängt die Wissenschaft an, dass wir Beobachtungsstudien haben. Wir gucken uns eine Gruppe an, was passiert über 10, 20 Jahre. Das ist aber keine Studie im eigentlichen Sinne. Das zeigt, da ist ein zeitlicher Zusammenhang. Okay, die haben also diese Sauna so und so häufig gemacht. Aber eine wissenschaftliche Studie wäre ganz genau aufgeteilt. Die eine Gruppe, die geht wirklich in die Sauna, die andere nicht. Und dann muss man auch kontrollieren für viele Störgruppen. Größen, wer raucht zum Beispiel, wer hatte schon Bluthochdruck und so weiter. Das haben die auch versucht. Also sie ist schon sehr hochwertig, die Studie. Und in meinen Augen zeigt sie auch genau in die richtige Richtung.
Okay, verstanden. Weil das ist ja die nächste Frage. Viele Menschen sagen, ja, das ist eine tolle Studie. Wer hat es bezahlt? Was kommt da raus? Und die Phänomene Raucher, Nichtraucher. Das ist ja nur mit Männern gemacht, wenn ich das richtig sehe. Ist das bewusst, dass die Studie nur mit Männern gemacht wurde, oder?
Ja, die Schlaganfallstudie ist mit Männern und Frauen gemacht worden, die zwischen 53 und 74 alt waren, im Schnitt 62,7 Jahre alt. Ne? Also das kann man durchaus auf beide Geschlechter übertragen.
Okay, verstanden. Wenn wir mal da direkt eine Tiefenbohrung reinmachen, was passiert im Körper in den ersten 5 Minuten, wenn ich in die Sauna gehe? Welche Mechanismen laufen da ab? Weil das ist ja scheinbar sehr trivial und sehr komplex.
Der Körper hat ein Bestreben. Er will die Körperkerntemperatur konstant halten bei circa 37 Grad. Das darf nicht höher gehen. Wenn das über 40 im Zentrum des Körpers hochgeht, dann denaturieren die Proteine, also die Eiweiße zersetzen sich, zum Beispiel unsere Muskeln, unsere Hormone und so weiter. Also der Körper setzt alles daran, dass das nicht passiert. Auch die Organe würden Schaden erleiden. Und wie macht er das? Er macht die Gefäße auf in der Peripherie, also auf der Haut, und guckt, dass er Wärme, die ankommt, abtransportiert, indem er dann eben die Haut feucht macht. Jetzt kommt da mit der Sauna natürlich dazu, da ist kein Wind. Da ist kein Windchillfaktor und dieses Pusten, was man kennt, wenn man aus dem Schwimmbad kommt und dann kommt ein starker Wind und man ist am Frieren, das passiert da halt nicht. Das heißt, dieses Schwitzen passiert mehr, als es normalerweise passiert, weil kein Abkühleffekt da ist. Das versucht er also frustran. Das heißt, deswegen kann man auch nicht ewig in der Sauna bleiben, weil die Hitze natürlich immer mehr ins Zentrum des Körpers wandert, wenn man nichts macht. Aber je nach Temperatur, 10, 15, 20 Minuten kann man das machen. Und dieses Weitwerden der Gefäße ist das, was wirklich das Training auch darstellt, ähnlich einem milden Sport, wo natürlich auch die Gefäße aufgehen, damit mehr Blut durchpasst. Was er allerdings nicht erreicht, ist, dass er abkühlt, der Körper. Ne? Also ein ganz klein bisschen vielleicht, weil die Oberfläche nass ist, aber da ist keine Verdunstungskühle, die entsteht. Die entsteht nur, wenn ein Wind drüber streicht und die Wassermoleküle nach oben wegreißt und dadurch würde eine Kühle entstehen, passiert aber in der Sauna nicht. Deswegen geht man eben nach 10, 15, 20 Minuten raus, weil es einem zu warm ist.
Verstanden. Und das bedeutet, was verändert sich genau dann am Herzschlag und an den Blutgefäßen? Also mit den Blutgefäßen, das hast du gerade geschildert, wenn ich es richtig verstanden habe. Und was passiert generell mit dem Herzschlag? Weil ich persönlich differenziere da schon, wir kommen nachher drauf, zwischen zwischen finnischer Sauna und, sagen wir mal, Infrarotsauna. wo wir in dem Business sind, nee. So hast du in der finnischen Sauna, da habe ich ja Konvektionswärme, so heißer Raum, so heiße Luft. Das ist keine Strahlenwärme, sondern das ist ja Konvektionswärme. Also wie darfst du für alle Laien, ich versuche immer so einfach zu sprechen, damit es jeder versteht, der zuhört. Also Konvektionswärme ist heiße Luft, die über die Haut wahrnehmbar ist.
Genau. Also da dringt die Hitze von außen nach innen langsam in den Körper ein, in der klassischen Sauna. Bei Infrarot ist es so, dass diese Infrarotstrahlen durchaus durch die Haut durchgehen und eine Eindringtiefe haben, 3, 4, 5 Zentimeter je nach Wellenlänge. Und die Hitze eigentlich, also erstens milder ist, aber zweitens auch gleich im Inneren entsteht. Also das heißt, auch wenn das hier sich nicht so heiß anfühlt, ist es trotzdem so, dass die Körpertemperatur schnell hochgeht. Und auch da muss man natürlich vorsichtig sein und auf sich achten und hören, ist das jetzt noch angenehm? Mhm. Oder wird es bald unangenehm? Und dann sollte man natürlich rausgehen, sich abkühlen.
Verstehe, das heißt, das bedeutet, die Infrarotwärme ist eine Wellenlänge, die geht 3 bis 5 Zentimeter tief ins Gewebe rein. Und die normale finnische Sauna ist Luftwärme. Wie tief haben wir da Eindringtiefe?
Naja, das ist natürlich von der Dauer abhängig. Wenn ich da drin einschlafen würde zum Beispiel, ja, und dann eine Stunde drin bleibe, das ist lebensgefährlich. Ja,
verstanden, in den ersten 20 Minuten beispielsweise?
Ja, in den ersten 20 Minuten, je nach Temperatur. Also es gibt ja Leute, die saunen gern bei 70 oder bei 100, bei 120 Minuten. Das ist schon eine kräftige Eindringtiefe. Die kann ich jetzt nur schätzen. Aber ist auf jeden Fall jenseits der Haut. Die Muskeln sind schon sehr stark erwärmt. Und man muss halt gucken, dass im Zentrum hier und am Herzen diese Hitze besser nicht ankommt.
Ich verstehe. Es gibt ja einige, die dann einen Hut aufhaben, also diesen Saunahut. Ja, da wahrscheinlich ja den Hintergrund, wie dazu beschreiben, der Hintergrund von so Saunahüten ist einfach die Birne zu schützen, das Hirn.
Das Hirn zu schützen, genau. Ja, das ist natürlich sinnvoll, weil gerade da wollen wir natürlich kein Zersetzen der Proteine haben. Ne?
Ja, absolut. Warum nennen Forscher das auch Saunieren Training im Sitzen?
Naja, weil wir eben diesen Effekt auf die Gefäße haben, die gehen auf und zu, also erstmal auf und dann nachher im Kältebecken wieder zu. Und das ist natürlich genau das, was auch bei Sport passiert, dass man mehr Blut durchlässt, weil der Muskel durchblutet werden muss. Er muss ja Leistung bringen. Das erreiche ich hier, ohne was zu tun. Ne? Da habe ich auch einen milden Trainingseffekt. Und deswegen haben wir ja dann auch verminderte Herzinfarktraten, verminderte Sterblichkeit und verminderte Schlaganfälle. Entschuldigung.
Spannend. Das ist also im Prinzip für mich persönlich eine sehr niedrige Hürde. Generell ich habe schon Werbung gesehen, Abnehmen im Sitzen, Training im Sitzen. Also das sind nicht nur Marketing-Gags, sondern wie du sagst, das ist wirklich echt. Also natürlich ist nicht das Gleiche, wie wenn ich jetzt Sport mache, aber es ist, wie auch immer, also wie, sage ich mal, von der Skala von 1 bis 10, das ist auf alle Fälle ein Trainingseffekt für den Körper.
Genau, also wir reden ja viel über Bewegung, über Ernährung, über Schlaf, ist auch alles sehr wichtig, aber diese Hitzeeffekte und Kälteeffekte, die werden immer noch vernachlässigt. Ne? Ja. Diese physikalischen Reize sind einfach sehr gut und sehr stark für den Körper. Und ja, man mag das, ich habe zu Anfang gesagt, kontrollierter Hitzestress, aber Stress ist ja an sich nichts, was uns schadet. Stress ist sogar eine sehr förderliche Geschichte. Ob das jetzt Sauerstoffstress durch Radikal ist, da sagt man, ja, das muss man vermeiden. Nein, man weiß heute, das muss man nicht vermeiden. Der Körper muss die Radikale nur irgendwann wieder abbauen. Und wir müssen halt mit Stress richtig umgehen. Es gibt ja den normalen Stress. Ich muss das und das erledigen. Beispiel. Zwei eineiige Zwillinge, 40 Jahre alt, haben seit 20 Jahren totalen Berufsstress. Der eine kommt nach Hause, trinkt sich 2 Flaschen Bier, raucht eine halbe Schachtel und geht so mit dem Stress um. Der andere kommt nach Hause, zieht die Turnschuhe an, läuft 5 Kilometer. Da ist ganz klar, wer da länger lebt. Es ist also nicht der Stress, der uns kaputt macht, es ist der Umgang mit dem Stress. Und hier haben wir in der Sauna natürlich einen ganz milden Hitzestress. Und wie gesagt, Stress kann auch sehr förderlich sein für die Gesundheit.
Verstehe. Bei Stress, wenn wir da kurz reingehen, ist es ja auch das Thema, wir haben viele Kunden als Unternehmer und du hast ja bestimmt, ich weiß nicht, was bei dir das Hauptklientel oder die Hauptpatienten darstellen, wahrscheinlich auch.
Tatsächlich viele Unternehmer, ja, aber auch Einzelleute, die sich checken lassen. Ja.
Und der Hintergrund ist ja der, dass wir selbst, was ich bei mir selbst schon merke in meinen jungen Jahren, das ist ja nicht mehr runterkommen. Das heißt Dauercortisol, Dauerstress, das ist ja das Phänomen. Inwiefern, sagst du, hat das einen positiven Einfluss oder was ist dein Geht es bei dir auch um Unternehmer, die sagen, hey, wir kommen noch drauf, was man bei dir in der Praxis machen kann, was du da tagtäglich erlebst? Das Thema Stress, wie häufig ist es? Also Burnout, Stress, die ganze Familie da rundherum?
Das nimmt zu, aber ich muss ganz klar sagen, nicht weil wir auf einmal immer mehr arbeiten, das tun wir gar nicht. Wir haben in der Menschheitsgeschichte noch nie so wenig gearbeitet wie jetzt. Das Problem ist, dass wir in der Freizeit nicht mehr abschalten, dass wir 3, 4 und mehr Stunden mit den Medien noch weitermachen. Ja. Und das ist nichts für unser Gehirn. Wir müssen eben auch mal verarbeiten. Und jeder kennt das, jeder Unternehmer auch, dass er nachts um 3 aufwacht, nicht mehr einschlafen kann, weil er dann auf einmal alles Revue passieren lässt, was gestern war, oh, was muss ich morgen machen und so weiter. Besser ist tatsächlich auch eine 3-2-1-Regel, so habe ich das mal genannt, 3 Stunden vorm zu Bett gehen, nichts mehr essen, weil Verdauungstätigkeit ist nicht schlaffördernd. 2 Stunden vorher nichts mehr trinken, weil die meisten laufen dann noch 2-mal auf Toilette nachts und können dann nicht mehr einschlafen. Und 1 Stunde vorher keine Medien mehr, weil Medien uns eben bis zum Schluss beschäftigen und verhindern, dass wir das, was wir am Tag erlebt haben, auch verarbeiten können.
Ja, das Schöne ist, ich habe in der früheren Post gesehen von jemandem, der gesagt hat, hey, die erste Stunde kein Handy am Morgen, weil das schießt ja sofort unsere Stresshormone nach oben, weil wir brauchen ja mal erstmal ein bisschen den Tag finden, zirkadianer Rhythmus etc., was da alles gibt. Und deswegen ist es der digitale Impact neben dem Blaulicht, da der Inhalt, der dann im Hirn ja seine Sachen macht, großes Thema. Sehr spannend.
Übrigens, wenn ich das noch ergänzen kann, wir messen tatsächlich auch den Stresslevel. Also es gibt ja die Herzratenvariabilität, das machen wir beim Checker immer. Das heißt, wir sagen dem Patienten, atme doch 6, 7 Mal tief ein und aus. Und es ist ja so, das kennt jeder aus der Meditation, dieser Om-Moment. Wenn ich ausatme, wird mein Herz langsamer. Wenn ich einatme, schlägt das wieder schneller. Wenn ich ausatme, ganz langsam. Und dann sehe ich schon bei gestressten Leuten, das kriegen die gar nicht hin. Ja, das ballert durch, das Herz. Das wird nicht langsamer. Und dann sagen wir, okay, wir lassen den mal 5 Minuten in Ruhe liegen. Guck mal, was dann passiert. Und wenn jemand sehr gestresst ist, dann kommt er auch in 5 Minuten nicht runter. Und dann kann man aber ganz speziell sagen, pass auf, für dich wäre ein Powernapping, eine Meditation oder Atmen im Quadrat, kann ich später mal erklären, was das ist, wäre vielleicht die richtige Methode, runterzukommen.
Ja, spannend.
Oder eben eine Sauna oder auch mal eine Kältekammer. Ja. Ne? Also auch da ist man ja total abgelenkt, wenn es auf einmal heiß ist oder auf einmal hier wie in meiner Kältekammer minus 110 Grad, da denke ich nicht mehr über Probleme nach. Dann gucke ich, eigentlich kommt der Überlebensmodus und ich will das überleben und konzentriere mich 3 Minuten darauf.
Ja, mega spannend, Thomas. Ich habe eine Frage nur zu dem Thema Fiebern, weil wir reden ja, da reden wir jetzt gleich mal über Hitzeschock-Proteine und was das für die Zelle macht. Nee, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es ja diesen Professor Bircher in Kombination mit spanischer Grippe. Also da gibt es diejenigen, die fiebern lassen und fiebersenkende Maßnahmen. Das hat ja aber was mit Hitze im Körper zu tun, weil ich glaube, ab wann gerinnt das Eiweiß im Körper bei 41 Grad oder so?
Ja, also es wird ab 40 auf jeden Fall gefährlich. Da gibt es verschiedene Studien zu. Wir können kurzfristig eine Temperaturerhöhung vertragen, aber langfristig auf keinen Fall. Und Fieber kann man durchaus bis 38,5, vielleicht auch bei einem Erwachsenen bis 39 zulassen, weil es natürlich extrem hilfreich ist fürs Immunsystem. Der Körper denkt sich ja was dabei, dass er das Fieber macht. Der sagt ja nicht, ich mache jetzt Fieber, damit ich jetzt eine Aspirin nehme und das wieder senke, sondern das ist ja für die Bakterien- und Virenabwehr essentiell. Und deswegen würde ich da nichts machen. Bei einem Kind mag das mal anders aussehen, da muss ich aber auch kein Paracetamol geben. Da kann ich einfach mal die Beine frei liegen lassen oder mal einen Wadenwickel machen, damit die Temperatur ein bisschen sinkt. Kinder können Fieberkrämpfe bekommen, aber auch da ein bisschen Temperatur, 38,5, würde ich immer zulassen.
Ja. Weil das Spannende, Thomas, ist ja, dass dieses Fiebern lassen, ist ja das Finn, also ich mache mal meine persönliche Erklärung und du rückst es gleich mal ins rechte Licht, ob das so stimmt. Seitdem ich auch intensiv schwitze täglich, also ich gehe jeden Tag 1 bis 2 Mal, habe ich so diese Sommergrippe, Wintergrippe, ja, alle haben Grippe, habe ich das nicht mehr. Und ich stelle mir die Frage, also wir haben bei uns gemessen, dass ich innerhalb von kurzer Zeit um 2 Grad meine Körperkerntemperatur erhöhe. Also ich trainiere meinen künstlichen Fiebermuskel. Und ich habe so für mich also nicht Küchenpsychologie, aber meine Hypothese ist, durch die Tatsache, dass ich, sag ich mal, immer wieder wegfiebere, was nicht in meinen Körper gehört, dass ich dann diese Grippe nicht brauche, weil es nicht gibt. Und können wir das so grob formulieren, dass Fiebern auch ein Entgiftungsprotokoll der Natur ist?
Ja, also natürlich ist es einerseits super für die Haut, die wird natürlich tiefengereinigt, alles nach draußen geschwemmt. Aber das Entscheidende sind eigentlich diese Hitzeschockproteine, die entstehen bei hoher Temperatur und die scheinen einen Zellschutz, einen Reparaturprozess und eine Stressresistenz zu aktivieren. Das ist das Entscheidende. Also diese Hitzeschockproteine, die werden dann aktiviert.
Also es bedeutet, wenn ihr mal für einen Laien erklärt, also Hitzeschockproteine, was machen die genau in der Zelle? Was bedeutet das? Also da wird Potenzial freigesetzt. Was ist das genau?
Genau, also die scheinen eine Reparatur zu beschleunigen und zu ermöglichen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber insgesamt ist es halt so, dass das Immunsystem dann besser funktioniert und auch die Stressresistenz unterstützt wird, weil, wie du selber sagst, die Keime, die haben keine Möglichkeit mehr in dem Sinne dann anzudocken. Und deswegen bist du ja auch vielleicht gesünder als andere, weil du das regelmäßig machst. Ne?
Und ab wann wird das besonders relevant? Also sagt man, hey, ab 40 besonders relevant, auch das zu trainieren mittels Hitzeschockproteine oder was?
Ich sag mal so, also ab 40 ist es ja so, dass die Gefäße eher starrer werden. Wir werden halt älter, selbst wenn man Sport macht. Also es ist schon messbar, dass dann die Arterienwanddicke hier auch an der Halsschlagader ein bisschen zunimmt, die Intima Media Dicke, da spricht man von, das gucken wir uns im Ultraschall immer an. Natürlich ist es dann auch so, dass die Sauna ab 40 natürlich richtig gute elastisch haltende Effekte hat. Aber auch vorher kann man natürlich Sauna machen. Man muss ja nicht warten, bis es soweit ist. Also als Beispiel, ich habe meinen Sohnemann, als der ein Jahr war, schon immer mit in die Sauna genommen. Wir haben zum Glück eine zu Hause. Wir haben so eine Eigentümergemeinschaft und 10 Leute teilen sich eine Sauna. Und da haben wir alle gesagt, du kannst doch nicht ein Kind mit in die Sauna nehmen. Da habe ich gesagt, wir machen das mal ganz moderat. Wir fangen mal mit 70 Grad an und dann geht er raus, wenn ihm zu warm ist. Seitdem macht er das jetzt 2 Jahrzehnte lang fast und erfreut sich allerbester Gesundheit, ist als einziger in der Klasse auch nicht krank gewesen. Ne? Also das, ob es daran lag, ist nur zu vermuten, aber es hat vielleicht noch mit einen Effekt gehabt. Ne?
Okay, verstanden. Also es bedeutet auch, wenn ich das davon ableite, wenn ich das regelmäßig mache, trainiere ich, da gibt's ja dann, ohne ins Detail zu gehen, Mitochondrien, Immunsystem. Und das alles ist, sage ich mal, über das Hitzeschockprotein, das sind ja alles so Begrifflichkeiten, aber am Ende des Tages, ich gehe da rein, ich setze mir Stress aus und mein Körper hat im Prinzip einen unglaublichen, muss halt einfach damit klarkommen und da gibt es sämtliche Trainingseffekte für auf zellulärer Ebene.
So ist das, ja, genau.
Da gibt es ja nur sowas wie, für alle, die da tiefer im Thema sind, dieses Hormesis, oder wie spreche ich das richtig aus? Hormesis oder Hormesis? Da gibt dieses Hormesis, das ist, warum macht kontrollierter Stress den Körper stärker? Das hast du schon erklärt. Das war eine Frage.
Ah, okay. Ja. Ja, das ist auch so, genau. Also wir bleiben ja nicht deswegen gesund, weil wir uns nichts zumuten, weil wir immer schön im Bettchen liegen, uns nicht stressen, sondern weil wir lernen, mit Stress umzugehen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ja, ja. Nicht Stress vermeiden, sondern richtig damit umgehen.
Ja. Thomas, ich mag mal nochmal einen Blick in die Studienlandschaft werfen. Und zwar, was sagen Langzeitstudien zu Sauna? Wie oft pro Woche, für welchen Effekt?
Also man kann eine ganz klare Korrelation sehen, je häufiger ich pro Woche gehe, also zum Beispiel 5, 6, 7 Mal ist effektiv, das wäre ja fast täglich. Da kann ich wirklich die Gesamtsterblichkeit erheblich reduzieren. Ich will jetzt keine konkreten Zahlen nennen, teilweise 50, 60, 70%, das hängt auch von der Studie ab, aber es ist auf jeden Fall messbar. Und die Todesursache kann sein, dass Herzinfarkte reduziert werden, es kann sein, dass der Schlaganfall reduziert wird. Und ganz wichtig, Demenz und Alzheimer bei Männern, das gibt es auch in einer weiteren großen Studie, wurde auch reduziert. Auch das lässt sich ja erklären, weil je besser hier oben die Durchblutung ist, desto besser für meine Denkleistung.
Kannst du den letzten Satz noch sagen? Das heißt, es gibt Daten, die einen positiven Einfluss nicht nur auf Sterblichkeit, also Mortalität hat und die Geschichte von der anderen Studie, die um 63% die Herztote reduziert. Es gibt da Daten, Langzeitdaten zu Thema Demenz und Alzheimer.
Ja.
Kannst du das einmal nochmal näher ausführen, was da genau
die Effekte sind? Also ich kann dir jetzt auswendig nicht sagen, wie viele Teilnehmer, aber das war ähnlich wie die andere Studie, die aber eine ganz klare Korrelation zur abnehmenden Häufigkeit von Demenz und Alzheimer. Mhm. Demenz ist ja der Überbegriff und unter der Demenz gibt es die Alzheimer-Demenz, die gefäßbedingte Demenz und so weiter. Also die Demenz insgesamt nimmt ab bei regelmäßigen Saunabesuch. Mhm.
Okay. Ich meine, das ist ja grundsätzlich auch ein Riesenthema. Ich merke es ja selbst, brauche gar nicht auf andere deuten, durch die Tatsache, dass wir heute auch natürlich alle Hilfsmittel haben, KI etc., haben wir weniger Trainingseffekt. Da gibt es ja dieses Beispiel von den Londoner Taxifahrern, die gewisse Hirnareale wesentlich ausgeprägter haben, weil sie es einfach trainieren. Und
richtig.
Genau, die ganzen promovierten Londoner Taxifahrer, da gibt es ja auch wunderbare Studien dazu. Und das Spannende ist ja, dass wir in einer Zeit leben, in der gefühlt diese, ich glaube selbst Alzheimer, bis 45 schon runtergeht, aufgrund der Tatsache, weil wenn wir von Google Maps über alle Nummern, wir müssen uns ja nichts mehr merken. Es gibt ja, wir müssen ja nichts mehr der nächsten Generation erzählen oder niederschreiben. Es gibt ja alles. Wir können alles transkribieren etc. pp.
Ja, das mag eine Rolle spielen, dass wir weniger trainiert sind, aber wir sind natürlich auf der anderen Seite wieder trainiert, weil wir so viel machen. Wir machen ja in kurzer Zeit sehr viel und in der Freizeit beschäftigen wir uns auch weiter. Ja, könnte es wieder ausgleichen. Ja, muss ich gleich nochmal.
Ja, verstanden. Also du sagst, also das geht nicht nur darum, ja, okay, das ist aufgrund der Überflutung. Das ist ja also, neue Nerven, neue Neuronen werden geschaffen. Ich glaube, da gibt's ja dieser Professor Nails, spricht ja über diesen Hippocampus, über die Nervenschläfen, wo er neu wie so ein Notizbuch ist. Und wenn das voll ist, dann ist es voll. Und dann, ich glaube, damit hängt auch die Produktion neuer Neuronen zusammen. Und wenn ich überlege, manche Mitarbeiter oder manche, keine Ahnung, wenn man öffentlich Verkehrsmittel fährt, die fahren eine Stunde Bus, Zug oder sonst irgendetwas, dann habe ich ja sozusagen dieses Notizblatt ja schon voll mit 400 Gigabyte Datenvolumen und da kommen wir nicht mehr runter. Und am Abend schaue ich dann noch, also ich weiß nicht, was aktuell die durchschnittliche Screen- und Double-Screen-Behavior ist von den Leuten, aber da kommen wir nicht mehr runter. Und ich glaube, diese ist ja auch noch gar nicht letztendlich erforscht, was das langzeit- oder langfristig mit den Menschen macht, im Guten wie im Schlechten.
Also was wir wissen ist, dass die vaskuläre Demenz, also die Demenz aufgrund von sich zusetzenden kleinsten Gefäßen hier zunimmt. Woran liegt das? Wir haben 65% Übergewichtige in Deutschland.
65%?
Die haben meistens einen zu hohen Cholesterinspiegel und Triglyceridspiegel. Also die Fettspiegel gehen hoch. Was macht das? Das macht natürlich einen Belag innen in den Gefäßen. Und bei einer großen Arterie, wie hier zum Beispiel, ne, bis man das merkt, die kann 70% zu sein, wird immer noch genug oben ankommen. Aber wenn diese kleinen Gefäße zu einem kleinen Teil nur zu sind, dann ist das ein Riesenproblem. Und das, glaube ich, hängt unter anderem mit der Adipositas zusammen und mit dem wenigen Sport, den wir machen, vielleicht auch mit den wenigen Saunagängen, die wir machen. Da könnte man das offensichtlich laut dieser auch finnischen Studie durchaus mit aufhalten, zumindest zum Teil. Mhm. Man hat auch Folgendes gesehen, was die Verknüpfungen hier oben angeht. Wenn jemand mehrsprachig ist, dann hat er weniger Risiko, eine Demenz zu bekommen, weil selbst wenn ihm das deutsche Wort nicht mehr einfällt, dann fällt es ihm vielleicht noch auf Spanisch, Englisch oder Italienisch ein und dann kann der neue Verknüpfung, das ist immer bei dem Thema, was du gerade gesagt hast, eben aufbauen oder wieder alte restaurieren.
Nein, verstanden. Ja, spannend. Siehst du bei dir in deiner Praxis, bei deinen Patienten, was beobachtest du da ganz konkret, die regelmäßig saunieren im Vergleich zu denen, die das nicht machen?
Ach, da habe ich keine interne Studie gemacht. Ne?
Oder nehmen wir mal nur diejenigen, wo du weißt, okay, die nutzen das regelmäßig. Was verändert sich bei denen im Laufe der Zeit messbar? Hast du für die so ein paar KPIs oder Parameter?
Das ist schwer. Es kann ja auch umgekehrt sein, dass gerade die Gesunden eben häufiger gehen, weil sie sich das auch zutrauen und die Kranken eher nicht, weil sie es sich nicht mehr zutrauen. Dann denkt man, na ja, der ist halt krank, weil er nicht in die Sauna geht, aber er ist wahrscheinlich krank, weil er schon vorher andere Erkrankungen, Bluthochdruck, Höhung, Cholesterinspiegel und so weiter hatte. Das ist sehr schwer, hier ohne Studie auseinanderzurechnen. Da kann ich nicht viel über meine Patienten sagen.
Okay, verstanden.
Nichts Belastbares.
Ganz provokante Frage, kann Sauna Sport ersetzen?
In gewisser Art und Weise ja. Also zumindest ein Spaziergang könnte wahrscheinlich ersetzt werden. Mhm. Anstrengende Sportarten wahrscheinlich nicht. Also der Effekt geht so in Richtung von mildem Sport. Ne? Also der vergleichbare Effekt einer Sauna ist mit mildem Sport vergleichbar, aber eben nicht mit, ich jogge jetzt jeden Tag 5 Kilometer, das nicht.
Okay, verstanden. Das bedeutet, es hat eine gewisse Art von moderater, ich weiß nicht, wie das, also wenn ich spazieren gehen würde oder schneller gehen würde, mich bewegen und ich gehe sozusagen, wie man die finnische Saunastudie nimmt, 4 bis 7 Mal die Woche für 20 Minuten, dann ist es gleichzusetzen mit so etwas, wo ich ein kleines, leichtes, sage ich mal, Cardio-Einheit habe in Form von im Sitzen. Was zumindest in meinem Körper. Also ohne, dass man sich da jetzt festnagelt, aber einfach mal, ist ja schon grundsätzlich spannend. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du da ja sagst, dass man sagt, ja, das kann schon sein. Das finde ich ja schon erheblich, weil ich sitze ja, ich mache ja nichts. Dieser passive
Spaziergang. Genau, also es wäre vergleichbar, sagen wir mal, mit einem Spaziergang. Also wenn du in die Sauna gehst, wäre es so wie ein Spaziergang, aber nicht eben wie wenn du joggen würdest und mal ein bisschen Gas gibst und außer Atem kommst. Ja. Das ist noch wirksamer. Ja. Ne?
Ich meine, Bewegung ist an sich nur nicht ersetzbar. Das ist, ich glaube, jeder, der Sport macht, weiß das. Ich kann mehr, also selbst bei mir, jedes Mal, wenn ich Sport gemacht habe, bin ich ja glücklich. Also es ist total phänomenal. Die Überwindung, der Sport, alles, was da im Körper sehr hochkomplexes Zusammenspiel, hormonell, das ist einfach eine ganz unersetzbare Sache. Wir wollen noch einen weiteren Sprung machen, Thomas, und zwar zu Infrarot versus klassischer Sauna. Wie unterscheiden sich Infrarot und klassische Sauna physiologisch? Also Thema Wärmeübertragung auf den Körper.
Also bei der klassischen Sauna kommt die Hitze von außen. Das merkt man, wenn man reingeht, bumm, dann hat man gleich 70, 80, 90 Grad. Wenn ich unsere Infrarotsauna, die wir in der Praxis haben, anmache, dann merkt man auch, sobald die Lampe an ist, merke ich auf der Haut, es wird warm. Aber was ich gar nicht direkt so merke, ist, dass es auch in den tiefer gelegenen Schichten, tiefer gelegenen Hautschichten, im Muskel und so weiter, gleich warm wird. Und da muss ich auch in gewisser Art und Weise aufpassen. Wenn ich nämlich nur auf die Hauttemperatur achte, dann ist ja noch angenehm, aber die innere Temperatur, die steigt, auch da muss ich mir tatsächlich den Timer stellen und dann sagen, komm, nach einer bestimmten Zeit, zum Beispiel 10 Minuten, gehe ich wieder raus. Ne? Weil es schneller ins Zentrum des Körpers gelangt, diese Hitze. Ne?
Erreiche ich dann mit dieser Infrarotwärme dieselbe Hitzeschockproteine?
Da ist von auszugehen, denn wir diese Hitzeschockproteine und diese Gate, die verschiedenen Muskelgate-Rezeptoren, die es gibt, die reagieren schon viel früher. Die reagieren ab 42, 43 Grad, die dann zu einer Muskelentspannung führen und so weiter. Also da reichen 60, 70 Grad auf jeden Fall.
Ja, weil wir haben beispielsweise bei uns auch immer am Telefon, weil wir haben keine Aufheizzeit, es wird sofort warm. Weil das ist ja nicht zum Verwechseln, beispielsweise was wir machen mit einer normalen Infrarotkabine, wo es nach 55 Grad, nach 55 Minuten, wo ich mal schwitze, ist ja nicht so, sondern ich habe ja sofort, ich schwitze nach ein paar Minütchen. Und da ist immer die Frage, ja, das ist ja nicht vergleichbar mit der finnischen Studie. Aber wenn ich dich höre, dann geht's ja darum, dass ich die Körperkerntemperatur erhöhe, um, glaube diese roundabout 2 Grad, um diese Hitzeschockprotein oder diesen Hitzeschock-Effekt hinzubekommen. Verstehst du richtig?
Ja, nur ganz im Zentrum sollte die Hitze trotzdem nicht ankommen. Ne? Also die Organe sollten, wenn es irgendwie geht, bei 37 Grad bleiben. Ne? Und da muss der Körper halt für kämpfen. Und das macht er eben durch diese Wahnsinns-Schweißausschüttung, die aber dann eher frustran ist und den Körper eben nicht groß runterkühlt. Und deswegen muss man ja auch raus nach einer bestimmten Zeit.
Ja, verstehe. Und wenn man sozusagen bei dem Physiologischen kurz bleiben, das hat auch, erreiche ich mit der Infrarot dieselben Herz-Kreislauf-Effekte wie bei einer finnischen Sauna?
Ja, da müsste ich nochmal in die Studienlage gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähnlich ist.
Kennst du Studien zu Infrarotsauna, die mit klassischer Sauna, wo man das mit einer klassischen Sauna vergleichen kann? Weil es gibt ja ganz viel, ich habe den Eindruck, ganz viele Studien, logisch, weil die finnische Kultur, die hält, ist da, glaube ich, älter, nehme ich an. Demzufolge gibt es da sehr, sehr viel. Oder anders formuliert ist IKIN, es hat halt zwar ganz unterschiedliche Einsatzzwecke und wir sehen uns ja beispielsweise auch da ein bisschen in der Pionierarbeit. Also, weil wir machen jetzt unsere erste epigenetische Studie, wo wir gewisse Dinge machen. Aber am Ende des Tages, wir haben schon Menschen dran gehabt, wie wo ja das Licht. Licht ist ein Riesenthema, also auch ein Thema, ich glaube, für Depressionen kommt es ja zum Einsatz. Also ich glaube, da gibt es ja auch ganz viel, was ja auch gerade entsteht, nehme ich an.
Genau, also es gibt Studien, ich kann sie jetzt nicht genau benennen, aber ich habe sie gelesen, dass die Verbesserung klinischer Parameter auch da bei einer Infrarotsauna beobachtet wurde. Ja, also da gibt es Sachen, aber diese Langzeitdaten fehlen meiner Meinung nach noch bei der Infrarotsauna.
Okay. Ja. Entschuldigung.
Ja, was wir zum Beispiel noch gar nicht diskutiert haben, sind eben so andere Effekte, die ja noch sehr gut sind, sowohl bei Infrarot wie auch bei einer normalen Sauna, dass zum Beispiel der Stresslevel eher sinkt und dass der Schlaf auch besser wird. Das schildern mir schon die Patienten, dass sie ruhiger werden, gut durchblutet, warm und dann, es ist natürlich auch anstrengend in einer gewissen Art und Weise und durch diese Anstrengung findet man dann auch leichter in den Schlaf. Ne?
Wenn du jetzt sagst, du berichtest von einem Patienten, der dann auch besser schläft, was machst du mit dem Patienten genau? Der kommt zu dir und dann, wie schaut bei dir sowas aus? Wenn du von dem Phänomen sprichst, dass der dann besser schläft, was hat der bei dir gemacht?
Naja, dann sage ich ihm, er möge das zum Beispiel mit der Sauna mal ausprobieren. Das kann er bei uns machen. Dann zeige ich ihm, wie das geht und würde ihm dann empfehlen, dass diese Möglichkeit, sich vielleicht extern noch zu suchen, wenn er die nicht zu Hause hat, regelmäßig zu machen. Speziell Leute, die eben auch für den Sport irgendwie sich nicht motivieren können, keine Lust dazu haben, dass man wenigstens das macht. Das hat ja schon, wie wir gerade besprochen haben, auch einen guten Effekt. Ne?
Das bedeutet, wie kommst du da drauf? Nimmst du oder machst du da Blutanalysen zuerst oder wann verschreibst du ein Saunaprotokoll?
Nee, das mache ich an der Geschichte des Patienten fest. Also je nachdem, wie seine Motivation zum Sport ist. Ne? Also viele sagen einfach, also Herr Kuschert, ich kann mich da einfach nicht mit anfreunden. Dann sage ich, na gut, dann vielleicht spazieren gehen. Sauna, Kälte oder fangen Sie ganz hörsch an, also hörsch mein Piano, zu Hause erstmal heiß-kalt duschen, dass man sich das schon mal angewöhnt. Und dann im zweiten Schritt vielleicht zu sagen, ich gehe mal in so eine Sauna. Ist natürlich so, dass gestresste Menschen, wenn die übergewichtig sind, sich auch nicht gerne in eine Sauna trauen oder in einen öffentlichen Badebereich. Auch das muss man immer berücksichtigen. Deswegen ist das immer eine ganz individuelle Empfehlung.
Verstanden. Wie sieht denn so ein optimales Saunaprotokoll deiner Meinung nach aus? Wie oft pro Woche? Wie lange sollte so eine Session sein? Vor oder nach dem Training oder beides? Was ist da die Antwort?
Also, was bewirkt die Sauna? Eine bessere Durchblutung. Das heißt, nach dem Training wäre natürlich super, um Stoffwechselprodukte durch die bessere Durchblutung in der Hitze besser aus dem Muskel rauszubekommen. Und eine schöne Frequenz wäre natürlich, wenn man sich das irgendwie einrichten kann, das jeden Tag zu machen, mit mindestens 2 Saunagängen, dazwischen aber auch schön abkühlen. Ne? Das darf nicht zu kurz kommen. Also so ein Kältebecken, um die Gefäße wirklich zack zusammenzuziehen, ja, um dieses Gefäßtraining auch zu haben. Und wer das nachher gewöhnt ist, man lechzt ja quasi nach der Kälte. Also ich finde das überhaupt nicht unangenehm. Also wenn man total überhitzt ist, dann freut man sich ja, in die Kälte zu gehen. Ne? Also mir geht's zumindest
absolut
so.
Da gibt's ja so dieses Sauna-High, oder? Also ich persönlich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das kurz schreiben, also weil du sagst, lechzt, ich spreche einmal vom Suchtcharakter, das ist die schönste Sucht und positivste Sucht oder die einzige Sucht in meinem Leben mit einer Upside und keiner Downside, wenn ich das so richtig für mich interpretiere. Was ist denn dieses Sauna-High, wenn du das kurz, du hast es bestimmt schon mal gehört, oder?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das so ähnlich ist wie die Endorphine, die beim Sport eben freigesetzt werden. Wenn man so richtig Spaß hat, boah, jetzt läuft es, ne? Das kommt so beim Joggen vielleicht nach 20, 30 Minuten und sagt, es läuft alles gut. Und diese Endorphine machen halt so ein Hoch, ne? Vielleicht sind auch ein paar Dopamine dabei, dass man sich einfach klasse fühlt. So in diese Richtung wird das gehen.
Ja, okay. Genau, Klammer zu, das heißt, du sagst, wie oft pro Woche, je öfter, desto besser. Und natürlich die Zeiten einhalten, weil, wie gesagt, wir wollen uns nicht überstrapazieren. Wie lange pro Session?
Ich würde jetzt einem Novizen, also einem Anfänger nicht empfehlen, gleich jeden Tag und dann drei Saunagänge, sondern langsam starten, einen Erholungstag dazwischen. Ja. Und hinterher würde in meinen Augen nichts dagegen sprechen, das so jeden Tag zu machen. Und die Studien zeigen ja auch, je häufiger ich das mache, desto größer ist der gesundheitliche Benefit. Mhm.
Du hast ja Patienten, die das Protokoll konsequent durchhalten. Was verändert sich bei denen als erstes?
Ja, wie gesagt, ich habe da keine Studie zugemacht. Aber
sag mal deine persönlichen Beobachtungen, weil ich finde, Studie ist ja immer wunderbar. Wir sind auch so, wie ist das empirisch? Ich meine, Wissenschaft ist der aktuellste Stand des Irrtums. Also das ist ja immer...
Also ich war jetzt gerade ein paar Tage tatsächlich im Urlaub und war da auch eben jeden Tag in der Sauna. Und die Leute, die ich da getroffen habe, die berichten mir durchgängig. Und das war richtig. Also das war was für Fortgeschrittene. Ne? Also 100 Grad und mit 4 Aufgüssen, ne, pro Sitzung. Also das war richtig, und mit Handtuch wedeln und so. Aber die berichten mir durchgängig, dass sie lange, lange nicht mehr krank waren und sich einfach gut fühlen damit. Und so geht's meinen Patienten ja auch, ne? Ohne jetzt irgendeine Studie zu zitieren. Aber man merkt einfach, das sind Leute, die wollen auch gesund bleiben, die wollen was tun.
Ja. Gibt es irgendwelche Überraschungen mit diesem Protokoll, die das konsequent machen, die du gar nicht auf dem Schirm hattest?
Man muss natürlich bei Vorerkrankungen aufpassen. Also wenn jetzt jemand einen schlecht eingestellten Bluthochdruck hat, oder eine Verkalkung der Aorta oder also eine starren Ausfluss aus dem Herzen. Ne? Das würde ich mit dem Hausarzt, vielleicht sogar mit dem Kardiologen erstmal abklären, weil es ja schon eine gewisse Belastung ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es kaum Menschen gibt, die nicht für eine Sauna geeignet sind. Und wenn sie eben kürzer reingehen oder die Temperatur eben niedriger wählen, aber man ist weg davon, Kranken gar nichts mehr zuzumuten. Also das ist genau wie beim Sport. Früher hat man gesagt, oh, da hat jemand eine Krebserkrankung. Ja, kein Sport, schon dich. Man weiß heute, dass gerade Sport bei Krebserkrankungen sehr sinnvoll und zielführend und stärkend ist. Und so in diese Richtung kann ich mir das auch dann selbst bei so schweren Erkrankungen mit so einem milden Saunagang vorstellen.
Ja. Was machen deiner Meinung die meisten falsch hinsichtlich Saunieren? Gehen die zu kurz, zu selten? Hören die zu früh auf, bis es Effekte gibt? Mit Alkohol also, oder ohne?
Ja, gut. Also gerade wenn man in so einem Ressort ist, wie ich jetzt gerade, und da wird dann schon mal auch ein Bierchen vorher getrunken, was ich auf keinen Fall empfehlen würde, oder auch mal zwei Sekt und so weiter. Das ist nicht gut, weil natürlich Alkohol die Gefäße noch weiter aufmacht und dann kann es tatsächlich auch mal zum Kollaps kommen. Ist da nicht passiert, aber ich würde nicht dazu raten, Alkohol vorher zu trinken, sondern vor allen Dingen viel Wasser und zwischen den Saunagängen auch Wasser, aber man verliert doch eine ganze Menge und man wundert sich dann doch, wenn man nicht nachtrinkt, was man da für einen Durst entwickelt. Ja. Und das heißt, es geht ja auch auf den Kreislauf. Und wenn ich wenig Wasser nachtrinke, wird ja insgesamt mein Blut auch dickflüssiger und da heißt es aufpassen.
Ja, verstanden. Das bedeutet, ich habe von jemand ein hübsches Video gesehen, der hat gesagt, ja, wir haben Saunaaufgüsse gemacht mit Slimovitz. Was macht das? Zum Verständnis, was macht das genau, wenn ich Alkohol sozusagen Aufguss mache?
Ja, wenn ich den auch noch einatme, also nicht nur getrunken habe, sondern einatme, der geht natürlich über die Lunge auch noch ins Blut. Und macht dann noch mehr Gefäßerweiterung. Also da würde ich von abraten. Ne?
Was kann das für Folgen haben, wenn du das, sag ich mal...
Da im schlimmsten Fall eine Ohnmacht und dann muss man den raustragen. Ne?
Verstanden. Also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, weil da gibt's ja die wildesten Geschichten in Kombination mit Alkohol. Und ich weiß ja nicht, was da in Kasachstan Tradition ist. Die haben natürlich auch anderes. Sind besser trainiert wie wir. Da sind wir kleine Gräschensucher dagegen. Die vertragen den Alkohol schon gut. Sauna vor oder nach dem Training, was empfiehlst du?
Auf jeden Fall nach dem Training, weil man dann eben Stoffwechselprodukte in den Muskeln hat. Die Milchsäure, die bekannte, ne, also Laktat, die wird dann schneller abtransportiert. Durch die bessere Durchblutung habe ich auch eine etwas schnellere Heilung im Muskel. Also auf jeden Fall nach dem Sport.
Okay. Aber ich kann intensiv Sport machen und dann unmittelbar da rein?
Ja. Okay. Also da, erstmal wieder ein bisschen Luft holen und zur Ruhe kommen, 5 Minütchen Minimum, ne? Aber dann kann man natürlich rein, ja.
Und wenn man jetzt
trinken, aber nach dem Sport erstmal trinken, dann in die Sauna, ne? Weil man hat ja durch den Sport auch noch Wasser verloren.
Ja, verstanden. Ich habe bei mir persönlich den Eindruck, dass wenn ich während dem Saunieren Wasser trinke, schwitze ich intensiver. Ist das richtig? Oder ist
bildet mir das ein? Dann sagt der Körper, ich muss jetzt nicht sparen mit Wasser, da kommt ja offensichtlich Nachschub und dann schwitzt man mehr. Und das ist ja auch ein schöner Effekt, kann man ja machen. Ist ja noch besser für die Haut dann. Ne?
Ein großes Thema interessiert mich, wie du darüber denkst und was deine große Erfahrung oder deine Erfahrungen sind. Das ist, was ist wirklich dran am Detox und Entgiften durch Sauna?
Ich glaube, der Effekt beschränkt sich wirklich auf die Haut. Dadurch, dass viel geschwitzt wird, wird da Dreck, Stoffwechselprodukt und so weiter ausgeschwemmt. Das Thema Detox ist ja tatsächlich einen eigenen Podcast wert, was man darüber alles sagen kann. Detox, also das Entgiften auf Deutsch, passiert natürlich jederzeit. Also die Leber ist dafür da, die Niere ist dafür da, unser Immunsystem ist dafür da. Das passiert nicht erst, seitdem da ein findiger Marketingmann drauf gekommen ist, dass man Detox machen muss, sondern passiert schon, es gibt den Menschen jetzt 2 Millionen Jahre, so lange wird auch da gedetoxt, ja. Und ob wir das für alle anderen Organe durch das Saunen noch verstärken können, ist mir nicht bekannt. Mhm. Aber die Haut wird sicherlich gedetoxt.
Okay. Was verlässt den Körper konkret über den Schweiß, wenn wir in der Sauna schwitzen?
Mineralien.
Also gute Sachen auch. Sprichst du von guten Mineralien?
Ja, gute Mineralien. Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium. Die gehen weg und die muss ich auch wieder ersetzen. Das kennen wir vom Sport, ne? Also, gerade das Natrium ist wichtig, um den Blutdruck konstant zu halten. Wenn ich jetzt viel Natrium verliere, wir sollen ja immer mit Natriumchlorid, also mit Kochsalz vorsichtig sein, aber wenn ich Sport mache, wenn ich in die Sauna gehe, dann darf ich mehr als die 3 Gramm am Tag zu mir nehmen. Dann dürfen das auch mal 6, dann dürfen es auch mal 10 Gramm sein, was der Deutsche im Schnitt 8, 9 bis 10 Gramm sowieso zu sich nimmt, aber ohne Saunaansport zu machen, sondern der isst eine Chipstüte leer und dann hat er das schon, ja. Aber nach dem Sport und nach der Sauna würde ich sogar empfehlen, man kann Mineralwasser nehmen, das reicht eigentlich, man kann aber auch eine kleine Prise Kochsalz noch dazu tun.
Ne? Ja, verstehe. Also das bedeutet, zusammengefasst, was ist wirklich dran am Detox durch die Sauna? Du sagst, über die Haut entgiften wir. Also das Organ Haut ist das größte Organ, das wir haben und darüber schwitzen wir Giftstoffe aus und Mineralien.
Genau, also das kann man sicherlich sagen. Inwieweit andere Organe dann wirklich noch mehr entgiften, als sie es ohnehin schon tun. Leber und Niere arbeiten ja konstant 24/7. Da ist mir nicht bekannt, dass das durch Saunen jetzt gesteigert wird.
Ja, ja. Erlebst du auch häufiger, Thomas, dass jemand beispielsweise 45, Blutbild ist unauffällig oder ja, also keine größeren Sachen, so aus deiner Expertise, fühlt sich aber trotzdem nicht mehr auf seinem Niveau. Was sagst du zu dem?
Ab 40 fühlt sich nicht mehr, also wichtig ist immer erstmal gucken, woran kann das liegen. Und da fangen wir halt wirklich mit einer Blutanalyse an, aber nicht nur Standard, sondern wir gucken uns auch die Vitamine an. Wir gucken uns B12, B6, Folsäure an. Wir gucken uns Homozystein an. Wir gucken uns an, hat der vielleicht schon eine Insulinresistenz? Das ist der sogenannte HOMA-Index. Das würde ich auch den Zuhörern empfehlen, damit durchaus mal zum Hausarzt zu gehen und zu sagen, hier, das hätte ich gerne mal. Das Homozystein, warum ist das wichtig? Wenn Sie B6, B12 und Folsäure zu wenig haben, dann lagert sich das, wie das Cholesterin, eben in den Gefäßen ab. Vitamin D ist wichtig, ja, für die Stimmung, für den Schlaf, fürs Immunsystem. Das gehört alles mal bestimmt, bevor ich jahrzehntelang irgendwas an Vitaminen in mich reinkippe, was ja vielleicht gar nicht nötig ist, weil ich eigentlich genug davon habe oder weil ich eben häufig draußen bin, ja, macht man lieber mal eine ordentliche Blutuntersuchung. Die werden von den privaten Versicherungen auch bezahlt, von den Kassen so leider nicht. Der Check-up über die Kasse ist ja nur alle 3 Jahre möglich und beinhaltet ganz genau 3 Blutwerte, nämlich die Cholesterine und die Triglyceride und den Blutzucker. Mehr ist da nicht, ne? Aber da lohnt sich durchaus mal für einen Preis von, sagen wir mal, 150, 160 Euro mal 40 Werte zu machen, die eben auch ein schönes Bild über die Gesundheit geben. Und dann kann man natürlich auch weiter checken. Man kann gucken, was macht das Herz-Kreislauf-System? So machen wir das immer. Eine sogenannte Spiroergometrie. Das heißt, man sitzt auf dem Fahrrädchen, hat eine Atemgasmaske an. Wir messen, wie viel Sauerstoff der Patient aufnehmen kann bei Belastung und wie viel er an verbrauchter Luft abatmet. Gucken uns das EKG dabei an, Blutdruck. Also es gibt kaum eine Untersuchung in der Medizin, wo man so viele Daten, wertvolle Daten sehen und sammeln kann und dann bewerten kann. Woran liegt das, dass der eben zitierte 40-Jährige vielleicht nicht mehr ganz so fit ist? Dann macht man Ultraschall von oben bis unten. Wir machen die Herzratenvariabilität, also wie gestresst ist der, was kann der da tun mit Entspannungsübungen, mit einem Powernapping, mit Sport und so weiter. Und wir leiten auch aus dieser Spiroergometrie einen Trainingsplan ab. Also wenn jemand übergewichtig ist, wo ist denn der Fettverbrennungspuls? Wie soll er denn effektiverweise trainieren, um möglichst viel Fett zu verbrennen? Oder wenn ein Sportler ist, wie sollte er trainieren, um besser zu werden? Das sind so die Hauptuntersuchungen.
Okay, verstanden. Also es bedeutet für mich zusammengefasst, also die Frage, was misst ein normales Blutbild nicht? Das heißt, wir können ja hier direkt mal gerne dann das von dir verlinken. Das bedeutet, es geht um sämtliche Marker, die ein normales nicht misst, wo man selbst einfach mal einen Euro in die Hand nimmt und es bezahlt. Das zweite ist, dass man daraus natürlich ableitet, was einem fehlt. Und natürlich wirst du mit, wenn du deine Marker angeschaut hast, kannst du wahrscheinlich auch so einen gewissen Forecast machen, was derjenige braucht und was er nicht braucht. Was ist aus deiner Sicht der wichtigste Marker oder die wichtigsten 3 Marker?
Im Blut, meinst du?
Ja.
Also die 3 wichtigsten sind sicherlich, wenn wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen angucken, tatsächlich Cholesterine, Triglyceride und Blutzucker. Wenn man das abgehakt hat, dann kommt man natürlich auch dann dahin, Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Vitamine, Immunsystem. Wie ist der Eisenspiegel? Wie ist der Eisenspeicher? Das Ferritin ist ganz wichtig. Wir haben so viele Leute, die sagen, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich fühle mich einfach nicht mehr fit. Gerade Frauen, die haben dann Ferritin von 10. Und dann hat der Arzt vorher gesagt, ja, aber das ist doch noch normal. Das mag sein, dass wir doch damit überleben, aber wir sind halt nicht topfit. Also ein Ferritin muss immer weit über 50 sein. Mhm. Und das muss man selber kritisch, wenn man jetzt Blutwerte von einem anderen Arzt hat, auch sich mal anschauen. Es gibt viele Ärzte, die sagen, das ist doch völlig okay unter 50. Ja, man kann damit überleben, aber man kann nicht gut damit überleben.
Verstanden. Du sprichst ja gerade die Referenzbereiche an. Das ist ja immer so die Sache, aber Vitamin D, was ist so die Empfehlung und was ist so die Empfehlung von einem anderen Arzt? Das haben Sie wahrscheinlich, da gibt es keinen gleichen Nenner. Wie soll...
Nein, das ist tatsächlich sogar von Labor zu Labor unterschiedlich. Es gibt verschiedene Einheiten, in denen das bestimmt wird. Aber was man sagen kann, ist, dass man im Winter sogar ungeachtet des Vitamin-D-Spiegels, also wenn man nicht gerade jetzt im Winterurlaub schön war in Afrika und da am Strand gelegen hat, das kann man sagen, dass 1000 internationale Einheiten am Tag im Winter fast bedenkenlos genommen werden können. Man kann das dann nicht überdosieren, aber man hat wenigstens eine Minimalausstattung. Ja. Um das mal klar zu machen, ist das Sonnenvitamin, das Vitamin D. Selbst im Sommer habe ich hier ganz viele Leute, die einen Mangel haben. Warum? Um genügend Vitamin D selber zu produzieren, müsste ich im Hochsommer zur Mittagszeit komplett nackt, ohne Sonnenschutzfaktor in der Sonne liegen, 15 Minuten. So, das macht ja keiner, also die wenigsten jedenfalls. Deswegen laufen wir tatsächlich auch im Sommer heutzutage, auch gerade wegen Sonnenschutzfaktoren, mit einem Mangel rum. Also muss ich es schlucken, wenn ich mich gut fühlen will.
Sonnenlicht, das ist ein eigener Podcast, weil wenn man an Brian Johnson oder an gewissen Menschen denken, die sagen, Sonne ist böse und die anderen, es gibt so unterschiedliche Lager. Und da ist ja auch die Frage.
Ja, die Dosis macht das Gift, ne? Ja, genau. Also ein bisschen Sonne ist ja okay. Zu viel Sonne macht Hautkrebs. Da muss man halt schon am besten einen Mittelweg finden.
Ja, ne? Ja. Eine Frage, was empfiehlst du Patienten, die Kollegen nicht empfehlen würden? Also gibt es Dinge, wo du sagst, die sind vielleicht, wenn es jetzt einmal so klassisch aufgegleist und ein bisschen nonkonform aufgrund deiner Erfahrung, wo du sagst, was oder anders gesagt, woran scheitert aus deiner Sicht so präventives Denken strukturell im System?
Strukturell im System ist es natürlich schade, dass der Patient komplett kostenmäßig damit alleingelassen wird, muss man sagen, im Gesundheitswesen, gerade die Kassenversicherten, die Privaten sind da natürlich flexibler. Aber die Kassenversicherten haben alle 3 Jahre ein Anrecht auf einmal auf Herz und Lunge hören, Anamnese und dann die 3 Blutwerte und Urinwerte. Das ist in meinen Augen zu kurz gesprungen, weil man auch dann natürlich nicht weiß, es gibt vielleicht noch andere Sachen, die dahinter liegen. Klar, wenn ich jetzt erstmal einen Verdacht habe, also ein Kassenpatient ist müde, der 40-Jährige, kann ich bei dem natürlich auch Ferritin, also Eisenspeicher bestimmen und sollte das auch machen, das wird auch die Kasse zahlen. Aber es ist im Check-up nicht drin. Check-up heißt ja, der hat nichts und ich mache mal was, eine Untersuchung. Wenn das krankheitsbedingt ist, dann kann ich natürlich auch bei gesetzlich Versicherten mehr machen. Sollte man dann auch machen. Aber da eben nochmal auch an meine Kollegen, ein Ferritin von 10, auch wenn es im Labor-Range noch als normal gilt, nee, der fühlt sich nicht wohl mit 10. Der muss 50 und mehr haben. Ne?
Ja. Ja, spannend. Ja, aber das ist
und
ja
vielleicht auch noch der Rat, dass man denkt immer so, ja, die Schritte, also ja, wir müssen 6.000, 8.000, vielleicht 10.000 Schritte am Tag machen. Ja, das ist alles gut und schön, aber wir sollten gucken, dass wir auch ab und zu noch mal außer Atem kommen. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Treppe sehe, ja, dann gehe ich die bitte mal, vielleicht auch flotter. Ja, also wir denken wieder an die Gefäße, die müssen ja auch mal auf und zu gehen. Mal spazieren gehen, passiert das ja kaum. Wir haben ja auch nicht nur Beine. Wir sollten dann denken, das ist nochmal ein wichtiger Tipp, wirklich ein Ganzkörperkrafttraining zu machen, gerade ab 40, weil wir schon ab dem 30. Lebensjahr 1% Muskelmasse jedes Jahr abbauen. Wenn wir kein Krafttraining machen, führt das mit 70, 80 in die Katastrophe.
Ja, wenn ich kurz, also genau, herzliche Einladung, das ist total spannend, du sagst, ich war vor ein paar Wochen auf einem Longevity-Event und dann hat auch so ein Arzt berichtet, der hat ein Fitnessstudio, der war auch richtig gut trainiert, extrem fit und der hat ein Video gemacht von seinem Fitnessstudio, wo er seit 20 Jahren ist und da ist die Treppe und Aufzug und da kommen dann die trainierten Männer und Frauen und das ist ein kleiner Fahrstuhl und stellen sich in die Schlange des Fahrstuhls und warten da teilweise 3-5 Minuten, bis die da hinkommen und die Treppe ist leer. Ist so ein witziges Video und dann oben hat er auch ein Video, da sind dann die Leute und greifen an. Und das ist genau.
Und geht um Stairmaster, ne?
Genau. Spannend ist, dann habe ich mir weil wir sind bei uns ganz oben im Stockwerk, und dann habe ich mir vorgenommen, ab dem Tag keinen Aufzug mehr zu nehmen. Und das Spannende ist, es gibt genügend Gelegenheiten, um auch diese Mikrotrainings zu machen. Und dann konnte ich mal Umstände schaffen. Und da habe ich dann auch schon meine Sporteinheit. Und andere, die gehen dann extra ins Fitnessstudio und nehmen jeden Aufzug. Also da ist der Mensch irgendwie extrem fortgeschritten. Die Frage ist nur von was. Ja, und das andere zu dem Thema mit dem Blut oder mit diesen Kosten. Ich persönlich finde es halt extrem schade, dass wir systematisch halt so Symptombehandler sind. Und ich weiß nicht, wie das bei dir in der Praxis ist, wenn du da mal sagst, ja, da braucht man mal ein Blutbild. Du musst aber mal 200 Euro auf den Tisch legen, sagen wir mal. Oh, das ist aber teuer. Und dann, wenn man fragt, was kostet denn dein Autositz oder deine Statussymbole und was hast du für Handy? Ah, 17er iPhone für 1400. Die Vorstellung, Selbstverantwortung zu übernehmen, die ist ja oft nicht da. Aber dieser
das Systemthema. Aber die Bereitschaft, muss ich feststellen, die steigt, das tatsächlich dann auch mal auszugeben. Also wir sind in der Hinsicht wahrscheinlich auch eine besondere Praxis. Also hier kommen die Patienten hin, die sagen, boah, ich war jetzt schon bei 3, 4 Ärzten, die konnten mir nicht helfen. Herr Kusche, jetzt überlegen Sie doch nochmal, was können wir tun?
Ja.
Und dann ist natürlich auch, wenn man so einen Leidensweg hinter sich hat, die Motivation zu sagen, komm, ich gebe mal 150 Euro aus, um wirklich mal nachzugucken, die ist natürlich auch höher als in der Normalbevölkerung. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die Bereitschaft, auch in die Gesundheit zu investieren, die steigt.
Ja, ich denke, dann hast du auch Kunden generell, die das verstanden haben. Du musst da nicht missionieren. Ich meine, wer es verstanden hat, der versteht's. Und dann hat er auch die Vorstellung, oder das Mindset, Neudeutsch so, dann hat er also, dann weiß er, dass er heute was machen muss, um morgen gesund zu sein. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Zielgruppen.
Das ist also wir sind ja auch Adipositas-Zentrum Köln und da ist natürlich es recht wichtig, vorher, bevor wir unsere Kurse starten, um die schlank zu bekommen, mal eine Bilanz zu ziehen, wo überhaupt die ganzen Baustellen sind. Und das mag jeder Patient, der möchte wissen, ja, sagen Sie mir genau, was sind die Punkte, wo muss ich dran arbeiten, wenn er schon so weit ist, dass er sagt, ich will jetzt abnehmen. Ne?
Ja, wunderbar. Mir interessiert nur, was ist dein persönlicher Trick, um fit zu sein oder dein Protokoll, das du machst? Morgens, abends?
Also ich habe früher sehr viel Rudern trainiert. Ich war da mal Vize-Landesmeister hier in Nordrhein-Westfalen und habe mir aus der Zeit einfach bewahrt, dass ich dreimal in der Woche was mache. Aber es ist gar nicht lang. Das sind 35 Minuten im Studio, wo ich Agonist, also zum Beispiel Rudern, direkt dann den Antagonisten hinterher, also Bankdrücken mache. Keine Pause. Die meisten gucken ja wieder in einer Minute oder zwei in ihr Handy, bevor sie den nächsten Satz machen. Man kann mit sehr wenig Zeit, also dreimal 35 Minuten, eine ganze Menge erreichen. Und wenn man dann eben noch jede Treppe nimmt, einmal die Woche laufe ich noch und vielleicht mache ich noch 5 Minuten, bevor ich auf die Geräte gehe, mache ich mich warm mit einem Jogger. Dann scheint das offensichtlich für mich zu reichen. Aber wenn ich mal wieder weniger zu tun habe, würde ich gerne auch noch mehr Sport machen. Aber wichtig ist, dass man, glaube ich, in der Jugend das schon anlegt. Da sind wir dann beim Schulsport und vielen anderen weiteren Themen. Wenn man das anlegt in den Jugendlichen, dann hält sich das auch länger. Wenn jemand mit 50 anfängt, Sport zu machen, der hat nicht mehr wirklich Spaß daran im Durchschnitt. Also gibt's immer noch Leute, die sagen, ja, ich habe spät angefangen. Aber das dann durchzuhalten, ist schwierig für einen Erwachsenen.
Ja, verstehe. Das bedeutet, du gehst dreimal 35 Minuten, machst du intensiv Sport, ohne zwischendrin große Ablenkung. Wie oft gehst du in die Sauna?
Die Sauna, das ist 1 bis 2 Mal wöchentlich.
Okay. Kombinierst du es mit Kälte?
Ja, also das bietet sich ja bei mir hier in der Praxis an, dass ich von der Kältekammer dann in die Sauna und dann wieder zurück in die Kältekammer gehe. Was natürlich in meinen Augen, meiner Erfahrung, den Effekt auch potenziert.
Okay, verstanden. Sehr, sehr cool. Thomas, eine Frage habe ich noch genau. Was präferierst du, finnische Sauna oder Infrarotsauna?
Ich persönlich gehe gerne in die finnische Sauna, weil ich das mag, weil ich diese Hitze mag und auch aushalten will. Ich habe aber hier eine Infrarotsauna, da gehe ich auch gerne rein. Da, es mag auch am Modell liegen, da brauche ich so ein bisschen, um auf Temperatur zu kommen. Je mehr Infrarotstrahler man da drin hat, ich habe jetzt vielleicht nicht allzu viele da drin, desto ähnlicher ist das dann auch.
Ne? Ja, verstanden. Genau. Okay, cool. Für alle, die mehr wollen oder mehr von dir sehen wollen, was empfiehlst du? Also wir können ja hier unten im Podcast verlinken, aber jeder, der sagt, hey Mensch, stimmt, ich bin mal zu kurz gekommen, ich darf mal wieder, sag ich mal, zum TÜV, was empfiehlst du denen?
Ja, also wer in der Nähe wohnt, also wir haben auch Patienten, die fliegen morgens aus München ein und zum Checkup und mittags wieder zurück oder aus Berlin. Aber wer hier in der Gegend wohnt und mal eine ordentliche Gesundheitsvorsorgeuntersuchung haben will, sowohl krebsmäßig wie auch herz-kreislauf-mäßige Vorsorge, der ist bei uns richtig.
Okay, sehr, sehr cool. Ich bin ganz gespannt, was die nächsten 10 Jahre bringen werden, Thomas. Glaubst du, dass so wie Hitzetherapie in 10 Jahren Standardempfehlung sein werden?
Also empfehlen würde ich das jetzt schon. Ob es irgendwelche Gesellschaften gibt, die das in 10 Jahren empfehlen, halte ich für möglich, ja.
Na schön. Ihr merkt schon, der Thomas, der ist da tief im Thema drin. Besucht gerne seine Webseite, wir verlinken alles unten drin. Lieber Thomas, herzlichen Dank. Wir sehen, dieses Saunen ist nicht Wellness, sondern da steht wesentlich mehr dahinter, auch über jahrzehntelange Langzeitforschung. Bin ganz gespannt, wo die Reise noch hingeht. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. War sehr schön und wenn euch Fragen interessieren, kommentiert gerne. Wir haben die Kontaktdaten von Thomas Kurscheid drin und genau, dann kann jeder machen, was er für richtig hält. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Ciao, servus.
Das war's mit dieser Folge vom Halleluja-Podcast. Wir hören uns nächste Woche.